Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur. Mit Bussard Thiam.
Hallo und herzlich willkommen zwei Tage vor Silvester. Eine Frage, die sich wahrscheinlich viele Twitter-NutzerInnen in diesem Jahr gestellt haben, lautet:
Should I stay or should I go? Should I stay or should I go now?
Denn mit der Übernahme des exzentrischen Tech-Milliardärs Musk und den damit verbundenen teils sehr negativen Auswirkungen auf die Plattform fragen sich viele zu Recht, should I stay or should I go? Ja, und was dieses Jahr auf der Plattform alles los gewesen ist und inwiefern es die Netzöffentlichkeit beeinflusst hat, das klären wir gleich. Diese nervigen Push-Benachrichtigungen seit April dieses Jahres, hatten Sie die auch? Musk kauft Twitter für 44 Milliarden US-Dollar, dann, ach nee, doch nicht, aber das Unternehmen möchte, dass der Tech-Milliardär will. Sie kennen das Szenario, im Oktober hieß es dann, überraschende Kehrtwende, der reichste Mann der Welt kauft Twitter oder wie er selbst schrieb, der Vogel ist befreit. Also, was war da eigentlich alles los in diesem Jahr bei Twitter und wie hat die Plattform die Netzöffentlichkeit beeinflusst oder auch verändert? Chris Köver ist Redakteurin bei Netzpolitik.org, ein Medium für digitale Freiheitsrechte, kennt sich also bestens aus mit den sozialen Medien und ist zu Gast bei uns im Kompressor. Hallo.
Hallo, vielen Dank.
Ja, ich habe es gerade schon eingeleitet. Chaos bei Twitter. Musk hat kurz nach der Übernahme mehr als die Hälfte der Angestellten gefeuert. Tausende rechtsextreme, antisemitische und wissenschaftsfeindliche Accounts zurückgeholt, die Twitter zuvor dauerhaft gesperrt hatte. Was ist von Twitter geblieben?
Ja, von Twitter ist ja noch einiges geblieben, vor allem wenn man bedenkt, dass es ja auch Sorge gab, vor allem vor dem Hintergrund, wer da alles entlassen worden ist, dass womöglich auch die Technik nicht standhält. Das ist bisher nicht so. Die Plattform scheint jetzt erstmal stabil weiterzulaufen. Was allerdings im Hintergrund fehlt, das merkt man schon, weil man sieht, das Personal wurde derart ausgehöhlt, die Mannschaft von Twitter wurde derart ausgehöhlt und da fehlen jetzt vor allem, also nicht nur Menschen, die eben in den Anzeigenabteilungen gearbeitet haben, was ja für die Einnahmequellen von Twitter ganz wichtig ist, sondern, was ich persönlich eigentlich am besorgniserregendsten finde, ist, dass das ganze Trust, sogenannte Trust and Safety Team entlassen worden ist und auch der langjährige Chef dieses Teams gegangen ist. Das ist die Abteilung, die dafür zuständig ist, die Regeln für den Umgang auf Twitter ja sowohl zu erarbeiten als auch durchzusetzen. Und dieses Team ist nicht mehr da. Und das merkt man sehr wohl, nämlich unter anderem daran, dass dort jetzt haufenweise Hassrede und Posts zu finden sind, die eigentlich auf Twitter auch nach den eigenen Regeln wirklich nichts verloren haben.
Mhm. Außerdem soll sich ja auch das Vermögen von Musk halbiert haben. Tesla-Investoren schlagen Alarm. Twitter steht, Sie haben es ja auch gerade schon gesagt, für Trollismus. Werbekunden wenden sich ab. Wie wird sich denn dieser ökonomische Zusammenhang auf die Plattform auswirken? Also wie relevant ist sie vielleicht überhaupt noch?
Ja, das ist eine gute Frage. Es ist ja gerade, also viele denken ja gerade so von außen betrachtet, dass Musk da eigentlich jetzt der Alleinherrscher ist. Ne? Er fühlt sich ja auch so auf. Er hat es gekauft, es ist jetzt seins. Er pübelt darum, als wäre er da in seinem eigenen Wohnzimmer und er lässt ja auch Regeln frei nach Gutdünken, wie es ihm gerade, hat man den Eindruck, unter der Dusche eingefallen ist, was er jetzt gerade ändern will. Auch das ganze Hin und Her über die letzten Tage, das hatten Sie auch schon erwähnt, da wurde man ja schon fast müde von. Und was aber tatsächlich, wenn man sich dieses ökonomische Gefüge anschaut, ist er gar nicht so mächtig, ist er an vielen Stellen gar nicht so frei. Er ist nämlich einerseits natürlich abhängig von den Werbekunden, die ihm scharenweise ja schon abgesprungen sind. Und er ist, und das ist vielleicht noch die größere Abhängigkeit, auch Twitter funktioniert ja auf der Infrastruktur, die Google, aber noch wichtiger auch Apple vor allem zur Verfügung stellt. Also eigentlich ist er auch im hohen Maß abhängig von den Regeln, die Apple und Google für ihre App Stores verhängen. Und da steht, die sind zwar einerseits schwammig, aber gleichzeitig ist schon relativ klar, was alles nicht erlaubt ist. Nämlich zum Beispiel pornografische Inhalte, auch Hassrede nicht erlaubt. Und da könnte er massive Probleme bekommen, hat sie teilweise jetzt auch schon bekommen. Er hat sich ja mit Apple auch schon angelegt, weil wenn er sich da nicht an die Regeln hält und Twitter aus dem App Store fliegt, dann hat er ein richtiges Problem.
Das große Chaos hat ja zu viel Unsicherheit, vor allem auch bei den UserInnen, geführt. Es wurde berichtet und debattiert über die Nachrichtennutzung, Meinungsaustausch oder auch Beeinflussung. Was würde es eigentlich bedeuten, wenn Twitter als Plattform wegfällt?
Ja, das ist eine gute Frage. Also noch ist die Plattform ja nicht weg und viele, die auch sehr kritisch sich äußern, sagen selber, sie haben es noch nicht geschafft, sich zu lösen. Geht mir genauso. Ich habe jetzt auch noch nicht meinen Twitter-Account gelöscht, allein schon, weil ich mein Handle nicht einfach irgendwelchen anderen Leuten überlassen möchte. Aber was man schon sieht, ist, dass natürlich eine ganz große Abwanderung stattfindet. Also dass jetzt schon eben in einem Maß, wie es vorher noch nie gesehen wurde, Leute auf alternative Plattformen wie zum Beispiel Mastodon jetzt umgezogen sind. Eine offene, dezentrale Plattform, die eben nicht von einer einzigen sehr einflussreichen Person regiert wird und nicht kommerziell ist. Und dadurch verliert Twitter natürlich schon an Bedeutung. Aber gleichzeitig muss man sagen, Twitter ist immer noch in ganz vielen Ländern einfach ein sehr wichtiger, vielleicht die sogar wichtigste Plattform für digitale Öffentlichkeit. Da sind ganz viele Leute, also Politikerinnen, Gatekeeperinnen, tauschen sich dort aus. Und das ist nach wie vor der Fall. Ich bin mir nicht sicher, was passieren würde, wenn Twitter wegfällt. Es gab ja in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten, wenn man zurückschaut, ja immer wieder solche Phänomene, dass dann irgendwann MySpace total irrelevant geworden ist und alle auf Facebook umgezogen sind und so weiter. Also wahrscheinlich würden sich natürlich die Userinnen dann auch einfach woanders hinbegeben. Es ist ja auch entgegen der Klischees oder anderslautenden Meinungen, ist es ja auch so, dass zum Beispiel auch TikTok ist ja jetzt keine apolitische Plattform. Ja, auch da wird ja massiv politisch mobilisiert. Trotzdem fände ich es schwierig, mir gerade vorzustellen, was Twitter eben ersetzen sollte, jenseits von Plattformen wie Mastodon, die eben doch sehr im Hintergrund sehr anders funktionieren und nicht kommerziell sind, aber jetzt vordergründig erstmal ähnlich aussehen.
Also ich bin auch eine Twitter-Leiche, muss ich zugeben, bin aber auch noch nicht auf die Alternative Mastodon gewechselt. Ich frage mich gerade, Sie haben es ja auch eigentlich gerade versucht schon einzuordnen, inwiefern Mastodon oder auch TikTok eine wirkliche Alternative für Twitter werden könnte. Und ich habe mich auch gleichzeitig gefragt, inwiefern denn zum Beispiel soziale Medien wie TikTok auch eine ganz andere Zielgruppe bedienen. Sie meinen, es gibt dort genauso viele Menschen, die sich für Nachrichten interessieren, wie auf Twitter?
Ja, ist es schwer zu sagen. Also es ist sicherlich so, dass TikTok eine erstmal jüngere Zielgruppe hatte. Das hat sich jetzt aber auch schon verändert, würde ich sagen. Da haben wir eigentlich auch über die vergangenen 2 Jahre oder so gesehen, dass auch die Plattform mainstreamiger geworden ist. Und was man vor allem aber auch massiv sieht, ist, dass dort sehr wohl Nutzerinnen sich sehr stark für politische Inhalte auch interessieren. Also sowohl in den USA im Wahlkampf wurde ja auch ganz viel Kampagne gemacht über TikTok. Auch im deutschsprachigen Raum gibt es inzwischen sehr viele Accounts, die eben über alles von Sexismus bis Rassismus aufklären. Also das sind andere Formate. Aber in diesen Formaten scheint sehr wohl auch ein Interesse nicht nur an Tanzvideos und Unterhaltung da zu sein, sondern sehr wohl auch an politischen Inhalten. Ich weiß allerdings nicht, ob TikTok in eine Richtung jemals gehen wird, wie das auf Twitter der Fall war, wo ja diese politische Debatte, so zumindest meine Wahrnehmung, ja auch eher im Vordergrund stand. Das ist TikTok sicher nicht. Und was natürlich, also TikTok ist im gleichen Maße wie Twitter auch eine kommerzielle Plattform, die auch relativ willkürlich und intransparent ja auch Regeln verhängt. Insofern muss man sich das schon überlegen als Nutzerin, wo man dann hingeht. Im Zweifelsfall geht man natürlich von der einen kommerziellen Plattform, deren Willkürherrschaft einem nicht gefällt, einfach auf die andere.
Nun hat Musk vor Weihnachten ja angekündigt, sich als CEO von Twitter zu verabschieden. Nach eigenen Aussagen, sobald er jemanden gefunden habe, der dumm genug sei, den Posten zu übernehmen. Wie schätzen Sie die Zukunft von Twitter ein? Beziehungsweise kennen Sie die Zahl, wie viele Menschen Twitter verlassen haben?
Es gibt Zahlen, wie viele neue Nutzerinnen in den letzten Wochen zu Mastodon rübergewandert sind. Und die weiß ich jetzt gerade nicht aus dem Kopf, aber es war schon eine beachtliche Größe. Aber nochmal zu dem, was Musk da in seinem eigenen Twitter-Account tut oder wie er da auftritt. Ich glaube, dass es sehr wohl sehr kalkuliert ist, was er da macht. Also was man da eigentlich gerade sieht, ist, es wirkt ihm sehr erratisch, sehr impulsiv. Aber eigentlich ist es Handgewedel. Also ich glaube, das sind eigentlich Ablenkungsmanöver, dass er da irgendwie an anderen Stellen Stress macht und die Aufmerksamkeit dahin lenkt, sei es jetzt auch in dieser Auseinandersetzung mit Apple oder jetzt solche Ankündigungen, diese pseudodemokratischen Abstimmungen, die er da ständig machen lässt. Ich glaube, das ist alles Handgewedel, weil er eigentlich davon ablenken muss, dass er ein massives Problem hat, nämlich, dass ihm die Anzeigenkunden gerade weglaufen, dass er da gerade wirklich ins Schlingern kommt, was auch eben die Zukunft dieser Plattform angeht und niemand gerade so richtig weiß, wie das ausgehen wird, glaube ich. Mhm. Und davon sollten wir uns nicht ablenken lassen, denke ich.
Und jenseits von Twitter, wie schätzen Sie die Zukunft der sozialen Medien und vor allem in Bezug auf digitale Kommunikation ein? Also werden EU-Regeln Plattformen regulieren oder ist die Gefahr da, dass es doch eventuell zu mehr Desinformation und auch toxischem Verhalten kommt?
Ja, das ist eine sehr große Frage und genau, das ist genau der dritte Akteur, über den wir nämlich noch nicht gesprochen haben. Also Anzeigenkunden Google und Apple haben sehr großen Einfluss natürlich und sehr viel Macht, aber es gibt ja auch noch die politischen gewählten Vertreterinnen und Vertreter. Und da muss man sagen, das hat sehr lange gedauert. Es gab ja sehr lange eher eine vornehme Zurückhaltung, wo viele Leute auch sagen, ja, warum hat man das eigentlich zugelassen, ja, dass Tim Cook und Apple eigentlich das Internet wirkungsvoller regulieren als gewählte politische Vertreterinnen das tun? Im Moment ist aber gerade in der EU einiges in Bewegung. Also zwei große Gesetzespakete werden verabschiedet, in denen es genau darum geht, wie diese Plattformen reguliert werden sollen. Und das wird man jetzt sehen müssen, wie effektiv das greift. Aber es gibt auf jeden Fall gerade zumindest Bestrebungen, da nicht mehr einfach zuzuschauen, sondern tatsächlich auch Werkzeuge zu entwickeln, Gesetze zu entwickeln, um die Plattformen zumindest in der EU besser regulieren zu können, die Marktmacht kontrollieren zu können, aber auch ganz klar sowas wie Hassrede auch regulieren zu können und dann im Zweifelsfall auch sanktionieren zu können.
Sagt Chris Köver, Redakteurin bei Netzpolitik.org, über Twitter, soziale Medien und wie auch vor allem die Netzöffentlichkeit auf diese Plattform reagieren. Ich danke Ihnen sehr für das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur.
Vielen Dank.
Unsere Fotobücher des Jahres, so lautet unsere Reihe, die wir Ihnen hier zwischen den Jahren ans Herz legen möchten, denn diese Kunstgattung findet oft wenig Beachtung. Insgesamt 7, die in diesem Jahr erschienen sind, stellen wir Ihnen deshalb täglich vor und in Teil 5 unserer Reihe aus gegebenen traurigen Anlass geht es um die Ukraine. Allerdings das Buch Beyond the Road zeigt uns keine Bilder vom Krieg, sondern ganz im Gegenteil, könnte Ihnen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Die Bilder gemacht hat der in Leipzig lebende Ukrainer Ruslan Ruschak und unsere Kritikerin Lotta Wieden stellt uns diesen Fotoband vor.
Ruslan Ruschak, schlank, rotblondes Haar, Designerhemd, blättert etwas schüchtern in seinem Fotobuch, fertig geworden im Februar 2022, wenige Tage vor Kriegsbeginn. Es zeigt etwa 100 Aufnahmen, die eine große Wärme ausstrahlen und sowas wie Leichtigkeit, zumindest auf den ersten Blick. Gleich zu Beginn etwa das Porträt eines Jungen in roter Jacke und klobigen Gummistiefeln. Mit geschlossenen Augen liegt er ausgestreckt auf einer grünen Bergwiese. Über ihm ein großer Himmel, ein Bild voller Frieden, doch etwas irritiert. Der Junge, vielleicht 6 oder 7 Jahre alt, hat beide Arme fest um seinen Körper geschlungen, als suche er Schutz.
Ich habe diese Bilder gemacht, nicht weil ich sie anderen zeigen wollte. Ich habe sie als Erinnerung für mich selber und für meine Familie, vor allem für meine Kinder gemacht, um das, was aus meiner Kindheit, Jugend in der Ukraine in meinem Kopf als Wertvolles, in meinem Herzen als Wertvolles geblieben ist, irgendwie zu Papier zu bringen. Und der Konzept war ja eigentlich, die Wege zu gehen, die ich kannte oder die ich immer schon gehen wollte.
Was mit Aufnahmen in der eigenen Familie beginnt, entwickelt sich über die Jahre zum Porträt eines Landes. Mit Menschen, die am Wochenende ihre Plattenbauwohnungen verlassen, um am Ufer des Dnjepr fischen zu gehen, ein Schwätzchen zu halten. Ein Land mit Dorfstraßen, die zuweilen eher an Feldwege erinnern, wo Wäsche im Freien über einem Zaun zum Trocknen hängt, wo Frauen Gänse spazieren tragen wie Babys oder Katzen und ein junger Mann splitternackt auf einem Feldweg Handstand übt.
Es ist so, dass viele der Fotos auch tatsächlich Glücksgriffe waren. Das sind Fotos, die irgendwie vom Schicksal mir geschenkt worden sind. Und eins von den Fotos ist dieses Foto mit zwei älteren Frauen.
Entstanden in den Karpaten. Es zeigt zwei schmale, sehr alte Frauen mit bunten Kopftüchern, still in einem Wohnzimmer sitzend. beide schauen zum Fenster. Statt einfach drauf los zu fotografieren, hatte Ruslan Chustschak die Leute im Dorf zuvor um eine Empfehlung gebeten. Sein Freund hier von der Uni in Lviv und er selbst interessierten sich für alte Volkslieder. Wer denn im Dorf noch viele alte Lieder kenne?
Da wurde uns die Nastja empfohlen. Wir haben davor noch Kekse gekauft für die Oma und dann haben wir 2 Stunden lang zugehört, was sie da singt. Dazwischen habe ich gefragt, ob ich Fotos machen darf, dürfte ich. Und dann sagte sie am Ende, nach 2 Stunden singen wohlgemerkt, ich kenne nicht so viele Lieder. Meine Schwester, die wohnt weit, weit weg, ich sehe sie so selten, die kennt viel, viel mehr Lieder als ich. Und da haben wir gefragt, ja, kein Problem, wo ist die Schwester? Wir fahren zu ihr. Wir waren 20 Minuten unterwegs mit dem Auto. Ist auf der anderen Bergseite und die Frauen haben Lieder gesungen. Und ab und zu haben sie miteinander gestritten, wie das Lied denn tatsächlich endet. Und erinnerst du denn nicht? Das ist so, nein, 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 das ist anders. Das war der Moment, wo sie in Erinnerungen schwebend, wahrscheinlich ihrer Jugend, wo sie die Lieder zum ersten Mal zusammen gesungen haben, zum Fenster geschaut haben.
Ruslan Chustschak zeigt uns nicht das Fremde, den Unterschied zu unserem eigenen Leben. Er schaut nicht zuerst auf Obdachlosigkeit, Armut, Verfall oder Kriegsgreuel. Seine Plattenbausiedlung ist ein warmer, von Frühlingssonne beschienener Ort. In seiner ärmlichen Küche steht ein reich gedeckter Tisch. Alte Menschen lächeln gütig oder auch verschmitzt. Dass die Bilder hin und wieder wehmütig stimmen, liegt an uns, den Betrachtern, weil wir etwas wissen über den schwelenden Krieg im Osten, das die Fotografierten noch nicht wissen können.
Ich habe das Gefühl, dass der Krieg der am meisten dokumentierte Krieg der Geschichte der Welt ist. So viele Bilder, wie wir da bekommen und auch Videos, gab es wahrscheinlich von keinem anderen Krieg. Und die Menschen fragen sich, wie war es davor? Ich glaube, die Bilder dienen auch der Reflexion, darüber nachzudenken, wie das noch vor einer kurzen Zeit gewesen sein mag.
Wodurch andererseits sowas wie eine bessere Zukunft, rein bildlich, überhaupt erst wieder vorstellbar wird. Die Intimität, die das schmale, fast quadratische Buch dabei auf seinen 140 Seiten entwickelt, liegt wohl auch an den Gedichten der ukrainischen Schriftstellerin Irina Zilik. Kurze Texte über das Weggehen, über Heimat, Freundschaft und eine oft brüchig wirkenden Geborgenheit. Gedruckt auf transparentem Papier, das man so ähnlich auch von alten Fotoalben im Familienkreis kennt. Und so wirkt das Buch wie eine stumme Zwiesprache zwischen dem, was war, und dem, was man erhofft.
Ich wünsche mir, dass die Menschen, die die Bilder sich anschauen, sehen, dass das freundliche, liebevolle Menschen in der Ukraine sind. Dass wir werden alle noch in Europa davon profitieren, dass es sowas in der Ukraine gibt. Diese Gastfreundlichkeit, Mut und auch diese Neugier zur Demokratie und zu den Prozessen dahinter. Die Menschen haben viel Energie und wir werden alle noch davon profitieren.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Und die kommen heute von und mit Viktoria Eglau.
Kulturstaatsministerin Claudia Roth hat sich für einen kritischen Umgang mit den umstrittenen christlichen Symbolen am Berliner Humboldt-Forum ausgesprochen. Der Anspruch des Forums solle sein, eine für Weltkultur offene Einrichtung zu sein, sagte die Grünen-Politikerin der Nachrichtenagentur dpa. Deshalb müsse erklärt werden, was die Kuppel mit dem Kreuz und das Spruchband mit Bibelzitaten historisch bedeuteten. Der Generalintendant des Humboldt-Forums, Hartmut Dorgalow, hält eine Debatte für sinnvoll. Die Bibelzitate auf der Kuppel stellten keine programmatische Inschrift für das Humboldt-Forum dar, betonte er gegenüber der Berliner Morgenpost. Die Stiftung Humboldt-Forum plant im Rahmen eines Kunstprojekts eine zeitweilige Überblendung der Bibelzitate in den Nachtstunden. 3 Monate nach dem Ende der Documenta in Kassel haben 2 Mitglieder des indonesischen Künstlerkollektivs Ruan Grupa eine überwiegend positive Bilanz gezogen. Dass in der Öffentlichkeit vor allem über Antisemitismus gestritten wurde, ist nichts, was ich bedauere. Es ist wichtig, sagte Reza Afisina der Wochenzeitung Die Zeit. Sein Kollege Istvanto Hartono ergänzte, wenn ich etwas bedauere, dann nicht für uns, sondern für die Deutschen. Es ist schade, dass für sie viele andere Themen der Documenta in den Hintergrund geraten sind. Afisina und Hartono haben seit Oktober eine Gastprofessur an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg inne. Das ZDF war in diesem Jahr zum 11. Mal in Folge der meistgesehene Sender in Deutschland. Laut Auswertung der TV-Quoten für 2022 kam das zweite deutsche Fernsehen auf einen Marktanteil von 14,5% im Gesamtpublikum ab 3 Jahren. Auf Platz 2 folgten die dritten Programme der ARD. Dahinter landeten das Erste und RTL. In der für Werbeumsätze wichtigen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag erneut RTL mit durchschnittlich 9,9% an der Spitze, vor Pro7 und dem ARD-Fernsehen. Die vom afghanischen Taliban-Regime erlassenen Bildungs- und Arbeitsverbote für Frauen stoßen auf scharfen Protest bei deutschen Imamen. Die Rheinische Post berichtet von einer Erklärung mit der Überschrift »Nicht unser Islam«. Darin betonen 25 muslimische Geistliche, dass ein Ausschluss der Frauen von Hochschulen nicht mit dem Islam im Einklang stehe. Frauen daran zu hindern, Bildungsinstitutionen zu besuchen bzw. zu arbeiten und sich zu verwirklichen, zementiere Strukturen der Abhängigkeit der Frauen vom Patriarchat, heißt es in der Erklärung. Die unterzeichnenden Imame appellieren an die deutsche Politik und Zivilgesellschaft, afghanischen Frauen zu helfen, ihre Rechte auf Bildung und Freiheit zurückzubekommen.
Alec Baldwin hat ihn verkörpert in Jagd auf Roter Oktober, Harrison Ford gleich zweimal in die Stunde der Patrioten und das Kartell und zuletzt sind Ben Affleck und Chris Pine in die Rolle geschlüpft, die Rede ist von Jack Ryan. Neben den Filmen gibt es auch viele Romane und Videospiele, die im sogenannten Ryanverse stattfinden. Auch bei uns hier im Deutschlandfunk Kultur war die Figur schon mal ein Thema, der James Bond für Normalos hieß es damals. KritikerInnen sehen in seiner Figur eher einen weißen Ritter in einer kalter Krieg-Fantasy-Welt. Erfunden wurde Jack Ryan vom Romanautor Tom Clancy und natürlich eine erfolgreiche Serie darf deshalb nicht fehlen. Gibt es auf Amazon Prime. Die dritte Staffel ist aktuell gestartet und die Bösen sind wieder mal die Russen.
Eine kleine Gruppe linientreuer Russen hat einen Plan geschmiedet, die Sowjetunion wiederherzustellen. Mittels eines Nuklearschlags, um Chaos zu verbreiten. Die Waffe wurde gebaut und sie wird gerade verlegt. Ich versuche nur, das Richtige zu tun.
Ja, und meine liebe Kollegin Lara Kalbert hat sich die neue Staffel für uns angeschaut. Wer ist dieser Jack Ryan in dieser Serie?
Ja, diesmal hat er ganz normal als Schreibtischangestellter bei der CIA angefangen, nämlich als Datenanalytiker, ganz modern, hat er sich verschiedene Datensätze angeguckt und dabei ist ihm ein Komplott aufgefallen in der ersten Staffel, den sonst niemand gesehen hat. Damit ist er dann aufgestiegen, wurde zum Feldagent und jetzt auch natürlich damit zum Actionheld und wird diesmal gespielt von John Krasinski, den man eigentlich anfangs eher als Comedy-Schauspieler kennt, nämlich von der amerikanischen Version von The Office, mittlerweile eben auch als Actionheld.
Und worum geht's konkret?
Ja, die Erzählung spielt irgendwo zwischen modernem Spionage-Action-Thriller und einem kalten Krieg-Klischee. Sie gibt sich sehr aktuell, was die weltpolitische Lage angeht, denn es geht um Russlands Eindringen in die Ukraine, allerdings noch ohne Angriffskrieg, sondern es geht noch um diese Sache mit der Krim. Und im Mittelpunkt steht eigentlich ein anderes osteuropäisches Land, nämlich Tschechien. Das ist der Reibungspunkt zwischen NATO und Russland, die einerseits von russischen Energien abhängig sind und andererseits aber die Nähe zur NATO suchen, was beide Supermächte natürlich dann versuchen, gegeneinander auszuspielen. Und jetzt Jack Ryan als Agent versucht, irgendwie da mitzumischen und deckt eben diesen, wie wir im O-Ton gerade gehört haben, Komplott auf, dass irgendwer im russischen Bereich die Sowjetunion wieder aufleben will und damit den dritten Weltkrieg auslösen will.
Mhm. Ich habe es ja schon erwähnt, die Figur Jack Ryan, die gibt's schon viel länger als die Serie. Also es gibt Filme, Bücher, Videospiele. Gelingt denn der Serie so eine Art Weiterentwicklung der Figur oder orientiert sie sich einfach nur am alten Stoff?
Es bleibt am alten Stoff sehr nah dran. Es beginnt ziemlich klischeehaft, macht dann ein paar Twists and Turns, aber bleibt im Kern der Linie treu. Wir haben skrupellose, brutale russische Politiker. Wir haben Hintermänner mit eigenen Plänen, Doppelagenten und Verrat. Das kennt man alles seit den 80ern aus diesem Ryanverse. Und man merkt es auch daran, dass sämtliche Geheimdienste können sich scheinbar frei und ohne Konsequenzen in der ganzen Welt bewegen, dort für Tohuwabohu sorgen und dann zahlreiche Verfolgungsjagden und Schießereien in halb Europa durchführen, ohne dass es irgendwie größere Probleme gibt. Und gleich in der ersten Folge ist der Bodycount super hoch, bereits zweistellig. Also die Leute sterben da in den Sekundentakt. Sogar der russische Verteidigungsminister wird per Auftragsmord umgebracht. Und natürlich geht es nur um die USA und Russland und sonst nicht mehr so viele Leute. Und diese Inszenierung ist auch sehr bedeutungsschwanger. Immer wenn es um die bösen Russen geht, hört man so einen choralen Männergesang, der irgendwie so eine Bedrohung situieren soll. Aber die Action-Szenen bleiben gleichzeitig ziemlich statisch und sind sehr offensichtlich choreografiert. Und damit schaffen sie es nicht, einem so wie einen modernen Actionfilm zu packen und mitzureißen.
Ich höre eine leichte Kritik heraus. Ist es denn jetzt letztendlich alles nur unterhaltsame Action oder geht die Serie doch irgendwo noch in die Tiefe? Du hast ja auch schon ein bisschen es anklingen lassen, aber lässt sie sich auch wirklich politisch lesen?
Naja, wenn man Tom Clancy ein bisschen kennt und seine Einstellungen, dann schon. Er bietet halt wie immer einfache Lösungen für komplexe Konflikte und die Welt ist natürlich seit den 80ern komplexer geworden. Sie bietet viel militärisches Muskelprotzen mit markigen patriotischen, US-patriotischen Sprüchen natürlich. Und genauso wirkungslos wie diese Sprüche sind dann eben auch die Feuergefechte und die Versuche der Serie, irgendwie einen politischen Kommentar abzugeben, indem das Drehbuch und die Situation halt um das Thema Ukraine so herumtanzt, aber nie irgendwie konkret mal Stellung bezieht. Und Tom Clancy sieht ja, oder sah, der ist ja mittlerweile verstorben, immer die Schuld für die internationale Schwäche der USA bei den Intellektuellen und den liberalen Mainstream-Medien. Denn er sagt immer, Amerika wäre ein besseres und stärkeres Land, wenn es einfach mal die harten, guten Jungs ranlassen würde. Aber die Bürokraten verhindern das immer. Und das kommt in der Serie halt auch immer wieder vor. Man sieht, dass es immer die bürokratischen Bremser in der CIA sind, die Jack Ryan irgendwie behindern. Und dieses militärgläubige, rechtskonservative Spektrum ist eben auch in dieser Serie drin. Und dementsprechend ist das Einzige, was Jack Ryan eigentlich nur noch von James Bond so unterscheidet, ist der fehlende Chauvinismus von Jack Ryan. Der hält sich da noch zurück, aber in seiner Botschaft ist er dann doch eher simpel und kritikwürdig.
Klare Ansage. Vielen Dank für die Einschätzung. Lara Kalbert war das über die dritte Staffel von Jack Ryan zu sehen bei Amazon Prime. Jetzt geht es wieder um ein Schmuckstück, das uns in diesem Jahr leider durch unsere Redaktionsarbeit gerutscht ist. Aber ob vergessener Comic, vergessener Podcast oder vergessene Serie, wir haben sie alle in dieser Woche nachgeholt, können Sie auch nachhören, in unserer Audiothek oder im Kompressor-Podcast. Jetzt geht es um das verpasste Spiel. Unser Experte Markus Richter hat sich durch einen Stapel ungespielter Spiele gegraben. Dwarf Fortress, das Game ist es geworden. Ein Spiel, das es schon seit 2006 gibt und das macht mich natürlich sofort neugierig. Was macht das Spiel so besonders? Beziehungsweise, was war der Anlass, warum hast du es für uns aus der Mottenkiste geholt?
Das hat vor allen Dingen mit der Geschichte zu tun, die dahinter auch steckt. Das Spiel ist nämlich ein ganz krasses Zweimann-Projekt der Brüder Zach und Tarn Adams. Sie haben das Spiel schon seit den frühen Nullerjahren gemeinsam entwickelt und sich dabei immer auf ihre Community verlassen. Das Spiel selbst konnte man sich einfach kostenlos runterladen und die SpielerInnen konnten dann irgendwie freiwillig spenden. Das lief auch ganz gut, aber dann ist es passiert, dass einer der beiden Brüder eine Krebserkrankung hatte. Die ist mittlerweile zwar wieder geheilt, aber den beiden wurde klar, dass wir investieren einfach alle unsere Energie in dieses Projekt und man kann schon so halbwegs davon leben, das wird schon gut gehen. Das ist nicht das Beste, wenn man in den USA liegt, wo Krankheiten sehr schnell wegen des Krankenversicherungssystems sehr teuer werden können. Und deswegen haben sie eben in diesem Jahr das Spiel auf Steam veröffentlicht. Kurz zur Erklärung, Steam ist quasi so eine Art der App Store für Computer, also im Gegensatz zu Konsolenspielen. Es gibt da zwar auch andere Anbieter, aber das ist schon die Plattform. Was da nicht ist, das ist für manche Menschen, könnte man sagen, unsichtbar. Und da ist das Spiel jetzt eben erschienen, nach jahrzehntelanger Entwicklung. Und auch etwas ganz Besonderes ist dann passiert, es hat einen Soundtrack bekommen und echte Grafik. Weil vorher war das nur durch Textzeichen dargestellt, also sogenannte ASCII-Art. Die Spielewelt wird dann durch so eine clevere Kombination von Buchstaben und anderen Zeichen, die man durch einfache Textsymbole darstellen kann, irgendwie dargestellt. Und dann ist es auch so, über dieses Spiel wird schon seit Jahren geredet, aber weil es halt immer so dieses Unfertige und sehr Komplizierte hatte, bin ich jetzt bis jetzt daran vorbeigeschlichen, aber jetzt mit dieser Veröffentlichung und dieser Geschichte kommt man einfach nicht mehr drum rum. Jetzt muss es Dwarf Fortress sein.
Dann lass uns über das Spiel selbst sprechen. Was ist Dwarf Fortress und worum geht's?
Es ist technisch gesehen, so wenn man es definieren möchte, ein Management- und Simulationsspiel. Man beginnt mit so einer kleinen Gruppe von Zwergen, die sind irgendwo in einer fiktiven Welt ausgewandert und wollen sich dort eine neue Bleibe bauen. Und dann muss man als SpielerIn eben Management betreiben, Rohstoffe sammeln, Dinge herstellen, Gebäude bauen, für Schutz und Nahrung sorgen. Und dann gibt es halt diese ganzen Wirtschaftskreisläufe, die man beachten muss. Also aus Stein kann man Wände bauen, oder Türen oder Schmuck. Aus Holz kann man Möbel bauen, aus Pflanzen Nahrung und so weiter und so fort. Und es gibt dann einfache Gegenstände, die man machen kann. Daraus kann man wieder komplexere Gegenstände machen. Und dann gibt es natürlich auch Gegner, gegen die man sich verteidigen muss. Und all das muss man managen. Das Spannende und Besondere an Dwarf Fortress ist, dass dahinter eine generierte Welt von Algorithmen generiert, mit einer sehr detaillierten Geschichte steckt. Ja, also bei jedem Spielstart wird das gemacht. Es gibt eine richtige Geschichtsschreibung dieser Welt und selbst jede einzelne dieser kleinen Spielfiguren, selbst jedes Tier, was darin vorkommt, hat eigene Bedürfnisse, auf die man Rücksicht nehmen kann. Und diese Zwerge formen dann auch eine Gesellschaft und daraus ergibt sich dann wiederum eine weitere Historie. Aber das ist nur sozusagen, man kann das dann lesen. Selber hat man da nur indirekt Einfluss und daraus ergeben sich dann aber diese Geschichten. Und genau dieser Punkt, also einerseits dieses Komplexe, andererseits ergibt sich daraus eine Geschichte. Das macht für viele Menschen die Faszination aus. Dwarf Fortress ist quasi eine Geschichtenerzählmaschine.
In der man Managerin spielen darf. Mhm. Und wie viel Spaß, also welcher Reiz steckt dahinter, wenn man es selbst ausprobiert?
Also wenn man es selbst ausprobiert, dann ist es sozusagen sofort auf Messerschneide, weil entweder kommt man rein oder nicht, weil es ist ganz klar ein Expertenspiel. Es gibt am Anfang so eine kleine Einführung, aber eigentlich kann man das Spiel nicht spielen, wenn man nicht auf einem zweiten Bildschirm die Fananleitungen offen hat, die geschrieben wurden und entstanden sind. Wenn man es ohne versucht, wird man von einem überkomplexen System geradezu überfahren. Das Problem ist aber gar nicht so sehr, dass die Herausforderung so hart ist, also dass die Zwerge irgendwie gleich sterben, sondern dass man ein Überangebot von Möglichkeiten hat, aber keinerlei Leitfaden, was man wie macht und vor allen Dingen auch warum. Also warum soll ich da irgendwas machen? Das wird gar nicht klar. Und das ist dann aber so ein ganz krasser Kontrast zu den Geschichten, die man hört, wenn SpielerInnen davon erzählen, die da selber drin sind. Weil dann entstehen eben diese Geschichten. Also es gibt ganze Webseiten, wo Geschichten aus Dwarf Fortress erzählt werden. Die Geschichte vom Zwerg, der alleine gegen die Zombie-Armee kämpft. Von der Zwergenfestung, die einen Elfenkönig hat. Und natürlich auch ganz viele Geschichten, wie so Dinge zugrunde geben. Aber diese Geschichten entstehen halt erst, wenn man sich dieses ganze expertige Ding durchgekämpft hat. Und das ist wirklich nicht jedermanns Sache. Man könnte fast sogar sagen, eigentlich ist Dwarf Fortress nicht so sehr nur ein Computerspiel in diesem unterhaltsamen Mal reingucken Sinne, sondern ein ernsthaftes Hobby, das betrieben werden will. Ja, also anders geht das wirklich nicht. Aber es ist eben doch so, ja, dieses Konzept ist so unfassbar spannend, die Geschichte ist so toll. Es ist ein Klassiker übrigens, also auch im ganz klassischen Sinne, das steht im Museum. Das Museum of Modern Art in den USA betreibt eigene Rechner, auf denen Dwarf Fortress läuft. Und vielleicht ist es, habe ich dann, und so geht es mir zumindest auch überlegt, das ist vielleicht was, das hat man einfach, ohne es selber jemals durchgearbeitet zu haben, wie so einen dicken klassischen Wälzer, der vielleicht auch ungelesen, aber zum Schmuck im Regal steht. Und die Adams-Brüder, niemals, man natürlich gelesen, alles immer. Genau, und das andere ist, was auch noch sozusagen das Sahnehäubchen ist, die Adams-Brüder, die ja diese sympathische Geschichte haben, sind jetzt nach dem offiziellen Launch sehr wahrscheinlich Millionäre geworden. Und ich kann für mich wirklich sagen, obwohl das Spiel selbst zu schwer und undurchsichtig ist, kann ich die Begeisterung dahinter sehr gut verstehen, gerade eben auch wegen dieses Entwicklermärchens, was dahinter steckt.
Ein Happy End für die Entwickler. Also, wer Bock auf komplexe Simulation hat, holt sich die Zwergenfestung Dwarf Fortress. Der Dostojewski unter den Spielen ist für Windows PC erschienen, kostet rund 30 Euro. Unser Computerspielexperte Markus Richter hatte die Infos. Herzlichen Dank.
Sehr gerne.